Heute zu Gast Frau Professor Corinna Grasemann.
Es ist so, dass es eine Vielzahl von Erkrankungen gibt, deren Auftretenswahrscheinlichkeit steigt, wenn die Spiegel zu niedrig sind. Das sind psychische Krankheiten, das sind Infektionskrankheiten, das ist das Auftreten von Krebserkrankungen, der Verlauf von Krebserkrankungen, das betrifft gastrointestinale Erkrankungen, Zöliakie, Autoimmunerkrankungen, also eine ganz breite Palette. Die Studienlage ist in der Erwachsenenmedizin natürlich viel, viel besser und dichter als in der Pädiatrie. Aber auch in der Pädiatrie gibt es inzwischen ganz relevante Studien.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Wir haben heute in zweierlei Hinsicht eine ganz besondere Situation. Erstens, Frau Professor Grasemann, meine Gesprächspartnerin, ist bereits zum dritten Mal zu Gast in diesem Podcast und bricht damit den aktuellen Rekord. Und die zweite Besonderheit ist, wir haben vermeintlich ein Thema, was wir schon mal besprochen haben. Mögen Sie sich wundern, was soll jetzt der Kram? Wir wollen heute auch über Vitamin D sprechen, aber wir wollen den Fokus auf andere Aspekte legen als die, die wir im ersten Podcast besprochen haben. Kleiner Verweis, der letzte Podcast war Folge Nummer 16. Alles, was wir heute über Vitamin D besprechen, gilt weiterhin. Alles, was wir in diesem Podcast besprochen haben, das gilt auch für Dosierungen, Normwerte und solche Dinge. Herzlich willkommen, Corinna.
Vielen Dank.
Ich habe schon gesagt, wir wollen heute nicht über Kalzium und Knochen reden, sondern wir wollen Dinge aufgreifen, die zum Teil durch die Expertenpresse, aber zum Teil auch so ein bisschen durch die Laienpresse geistern. Und da wird Vitamin D eine ganze Reihe von Dingen zugeschrieben, Eigenschaften zugeschrieben, und wir wollen so ein bisschen gucken, was ist denn dran, wo ist denn was dran, und vielleicht auch so ein bisschen sagen, wo ist denn nichts dran. Und wir wollen da so Schritt für Schritt einzelne Krankheiten durchgehen. Du darfst eigentlich sagen, was ist sozusagen dein Lieblingsthema, womit würdest du gerne starten, wenn es nicht die Knochen sind?
Ja, das fällt mir natürlich schwer, nicht über Kalzium und Knochen zu reden heute. Aber wir wollen über extraskeletale Effekte von Vitamin D sprechen. Und tatsächlich gibt's da ja wahnsinnig viel Literatur, Studien, Evidenz zu, so dass sich das tatsächlich lohnt, da nochmal genauer hinzugucken. Wenn ich mir was aussuchen darf, dann möchte ich vielleicht mit der Psyche anfangen.
Okay. Psyche, wundert man sich so ein bisschen. Also da geistert so durch die Gegend, Vitamin D ist gut bei Depressionen, Vitamin D ist auch noch bei anderen psychischen Auffälligkeiten gut. Was ist denn dran?
Ja, da ist relativ viel dran, wie man inzwischen weiß. Wenn man dein Statement umdreht, dann ist das auf jeden Fall richtig. Kein Vitamin D ist schlecht für die Psyche. Es gibt, glaube ich, eine inzwischen überzeugende Studienlage, dass zu niedrige Vitamin-D-Spiegel das Risiko für depressive Erkrankungen erhöhen. Und wenn wir heute über extraskeletale Effekte sprechen und ich über zu niedrige Vitamin-D-Spiegel spreche, dann muss ich dazu sagen, dass wir hier nicht so genaue Definitionen von Zielwerten und Normwerten haben, wie wir das für den Calcium-Parathormon-Stoffwechsel haben. Man geht davon aus, dass die Vitamin-D-Spiegel, die benötigt werden, um positive Effekte bei extraskeletalen Effekten zu sehen, dass die wahrscheinlich etwas höher sein müssen als die Spiegel, die man benötigt für einen ausreichenden Calcium-Knochenstoffwechsel. Aber hier gibt es keine gut definierten Normwerte. Das heißt, ich werde den Begriff Vitamin-D-Mangel oder zu niedrige Vitamin-D-Spiegel verwenden, aber ob das jetzt unter 20 oder unter 30 Nanogramm pro Milliliter liegt, das ist so ein bisschen offen. Es geht prinzipiell um niedrig.
Okay, aber ich sage mal so als Faustregel, Wenn wir über 30 und nicht im toxischen Bereich liegen, liegen wir erstmal gut, oder?
Ja, das wäre sehr wünschenswert, wenn wir in diesem Bereich liegen. Es ist so, dass es eine Vielzahl von Erkrankungen gibt, deren Auftretenswahrscheinlichkeit steigt, wenn die Spiegel zu niedrig sind. Das sind psychische Krankheiten, das sind Infektionskrankheiten, das ist das Auftreten von Krebserkrankungen, der Verlauf von Krebserkrankungen, das betrifft gastrointestinale Erkrankungen, Zöliakie, Autoimmunerkrankungen, also eine ganz breite Palette. Die Studienlage ist in der Erwachsenenmedizin natürlich viel, viel besser und dichter als in der Pädiatrie. Aber auch in der Pädiatrie gibt es inzwischen ganz relevante Studien. Und wenn ich jetzt zurückzirkle zur psychischen Gesundheit und zur Depression, dann haben wir da, glaube ich, ein ganz relevantes Thema. 20% der Jugendlichen werden im Verlauf der Adoleszenz eine Depression, eine depressive Episode erleben. Und hier wissen wir, dass das Risiko dafür größer ist, wenn die Vitamin-D-Spiegel zu niedrig sind. Und wir wissen tatsächlich auch, dass eine Co-Therapie der Depression mit Vitamin D ein besseres Outcome hervorbringt. Das heißt, das ist eine der wenigen Erkrankungen, wo in randomisierten, kontrollierten Studien gezeigt werden konnte, dass die Depression besser therapierbar ist, wenn man den Vitamin-D-Mangel tatsächlich ausgleicht.
Das wird ja wahrscheinlich so ein bisschen das Leitmotiv unseres heutigen Gespräches. Gute Spiegel schützen vor, so ein bisschen unser Dauerthema heute. Und schwieriger wird es ja dann immer bei dem Thema, was bringt es denn therapeutisch? Das ist wahrscheinlich unser Problem. Und auch da wissen wir, dass also gerade Depressionen, Jugendliche, da verweisen wir auf den Podcast Computerspielsucht, nicht rausgehen, keine körperliche Bewegung. Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, warum man als Jugendlicher natürlich auch einen Vitamin-D-Mangel entwickelt. Aber du sagst nochmal zum Thema Depression, ganz klar, gute Vitamin-D-Spiegel schützen vor Depression. Kann man das so sagen?
Ja, wahrscheinlich nicht in der Absolutheit, dass man keine Depression bekommt, wenn man gute Vitamin-D-Spiegel hat. Aber man vermindert zumindest das Risiko, an einer Depression zu erkranken. Und du hast es gerade schon gesagt, Jugendliche sind natürlich die Gruppe, die am gefährdetsten für schlechte Vitamin-D-Spiegel sind, einfach weil sich die Lebensweise verändert, die gehen nicht mehr so viel raus, die sind nicht sonnenexponiert, die haben eine andere Form der Ernährung auf einmal. Und eine Vitamin-D-Prophylaxe nehmen sie wahrscheinlich auch nicht ein, wenn wir denen das nicht verdeutlichen können.
Okay. Jetzt hast du gesagt, zur Therapie und um das, den Punkt nochmal rauszuarbeiten, du sagst, ein guter Vitamin-D-Spiegel hilft den anderen Medikamenten sozusagen oder den anderen Maßnahmen. Aber wir wollen jetzt nicht sagen, nimm Vitamin D und dann behandeln wir damit Depressionen.
Nee, das wollen wir nicht sagen. Das wäre natürlich eine wahnsinnig tolle Sache, aber Vitamin D behandelt alleine keine Depression, ist aber als Zusatz sinnvoll, wenn ein Vitamin D-Mangel vorliegt. Und das ist in Erwachsenenstudien untersucht, dass es nicht nur bei der Depression, sondern auch bei Angststörungen tatsächlich hilfreich ist, wenn zur regulären medikamentösen Psychotherapie eine Vitamin-D-Therapie aufgenommen wird.
Mhm. Jetzt haben wir Depressionen, Angststörungen. Gibt es noch andere psychische Erkrankungen, für die es Daten gibt? Weil es schwirrt ja bei allem Möglichen rum. Oder wird es da dünner?
Ja, es gibt eine ganz krasse Studie bei bipolaren Erkrankungen. Und die finde ich deshalb so krass, weil die Kollegen nicht nur untersucht haben, wie das mit den Vitamin-D-Spiegeln ist, sondern die haben sich die Parathormonspiegel mit angeguckt. Parathormon liegt mir sehr am Herzen und das haben wir in dem anderen Podcast auch schon herausgearbeitet. Parathormon steigt an, wenn zu wenig Kalziumversorgung da ist, wenn der Vitamin-D-Mangel möglicherweise besonders schwer ist. Und was die in dieser Studie nachweisen konnten, ist, dass die Schwere der bipolaren Störung, das Auftreten der bipolaren Störung früher ist, wenn die Vitamin-D-Spiegel niedriger sind, aber vor allen Dingen, wenn die Parathormonspiegel höher sind. Und das ist eine sehr interessante Studie, die wir vielleicht auch verlinken können in den Shownotes, die sehr schön zeigt, wie relevant das für die psychische Gesundheit ist und die auch mechanistisch so ein bisschen darauf eingeht, dass der Vitamin-D-Rezeptor im zentralen Nervensystem gut vertreten ist, dass auch der Parathormonrezeptor da ist und dass es deshalb gut plausibel ist, dass es da Verbindungen mit der psychischen Gesundheit gibt.
Parathormonanstieg nochmal als Zeichen des Vitamin-D-Mangels, was ja pathophysiologisch einfach irgendwie klasse ist. Also wenn man das so sich so Regelkreisläufe anguckt, ihr als Endokrinologen, ihr liebt ja Regelkreisläufe. Ich finde es auch immer schön, wenn man Dinge so gut erklären kann. Okay, also jetzt haben wir Depressionen, bipolare Störungen und gibt es noch andere psychische Erkrankungen, wo du sagen würdest, da ist wichtig?
Wahrscheinlich fallen alle psychischen Erkrankungen unter die Kategorie chronische Erkrankungen. Und bei chronischen Erkrankungen gibt es ja schon lange in der Kinder- und Jugendmedizin die Empfehlung, eine Vitamin-D-Substitution zu geben und auf ausreichende Spiegel zu achten. Tatsächlich gibt es jetzt eine neue Empfehlung, eine ganz neue Empfehlung aus Amerika von der Endocrine Society. Das ist die übergeordnete endokrinologische Fachgesellschaft. Und die haben mit einem großen Expertenpanel viele, viele randomisiert kontrollierte Studien neu ausgewertet und haben Empfehlungen formuliert. Und die formulieren für die Pädiatrie eine fantastische Empfehlung, wie ich finde. Die sagen nämlich, alle Kinder bis zum 18. Lebensjahr sollen mit Vitamin D prophylaktisch substituiert werden. Es sind keine Spiegelkontrollen empfohlen und die legen sich bezüglich der Dosis nicht fest. Die sagen, zwischen 500 und 2000 Einheiten pro Tag ist wahrscheinlich gut, aber geben eine generelle Empfehlung raus und diese Empfehlung dient der Vermeidung des Auftretens von Erkrankungen, die mit zu niedrigen Vitamin-D-Spiegeln assoziiert sind.
Das würde uns allen ja das Leben deutlich erleichtern. Einfach alle kriegen Vitamin D, 500 bis 2000 Einheiten, keine Spiegelkontrollen. Was glaubst du, wie lange es braucht, bis deutsche Empfehlungen das übernehmen?
Na, die deutschen Empfehlungen sind schon so ein bisschen in die Jahre gekommen und bedürfen eigentlich einer Überarbeitung. Ich habe Hoffnung, dass wir da auch, weil das so eine pragmatische und einfache Empfehlung ist, doch zügig uns damit auseinandersetzen können und auch eine Empfehlung formulieren können.
Wir können schon mal so ein bisschen spoilern. Beim letzten Mal hatte ich dich gefragt, ob meine Einnahme von 2000 Einheiten Vitamin D am Tag im Winter okay ist. Hast du damals bejaht? Würdest du jetzt immer noch bejahen, oder?
Ja, wobei du nach der nach diesem Empfehlungspaper nicht unter eine der Gruppen fällst, für die explizit eine ganzjährige Substitution empfohlen wird. Das für uns Kinder- und Jugendärzte sind da, glaube ich, die Schwangeren noch von Interesse, die auch eine generelle Substitutionsempfehlung kriegen. Danach können wir noch ein paar Jahre älter werden, bis wir in die Gruppe fallen, die da auch ganzjährig substituieren sollen. Aber im Winter würde ich tatsächlich jedem raten, eine Vitamin-D-Prophylaxe einzunehmen.
Okay, wir spoilern jetzt nicht unsere Alter hier.
Nee.
Nee, machen wir nicht. Okay. Würden wir dem müden Jugendlichen mit dieser Substitution auch helfen? Das ist ja auch oft so eine oft genannte Frage. Man hat so Eltern, die manchmal an ihrem etwas trägen, müden Teenager verzweifeln. Da haben wir schon gesagt, in auch einer anderen Podcast-Folge, da ist immer kein Fehler, mal nach der Schilddrüse zu gucken. Aber würde man denken, mit Vitamin D könnte man da Effekte erzielen?
Naja, man würde dem ja gerne Vitamin D geben, um sicherzustellen, dass er nicht in einen Vitamin-D-Mangel gerutscht ist oder rutscht. Und die Frage, die da, glaube ich, im praktischen Leben oft Probleme macht, ist die Frage, was mache ich mit den Vitamin-D-Spiegeln? Soll ich die bestimmen? Soll ich die nicht bestimmen? Und mein Vorschlag ist da, wenn Sie es vermeiden können, bestimmen Sie keine Spiegel, sondern geben Sie einfach Vitamin D. 1000 Einheiten Vitamin D am Tag hebt über einen Zeitraum von etwa 6 Wochen den Spiegel um 10 Nanogramm pro Milliliter an. Das heißt, da bewegen Sie sich nicht in toxische Bereiche, aber haben eine gute Chance, dass Sie in den gewünschten Bereich hineinkommen, wenn der oder die Jugendliche denn adherent wäre mit ihrem Vorschlag, jeden Tag Vitamin D einzunehmen. Und damit kann man nichts falsch machen. Wenn Sie einen Spiegel haben, wird er wahrscheinlich zu niedrig sein, wenn Sie ihn im Winter bestimmt haben. Und auch dann können Sie einfach substituieren in derselben Dosis und gucken, dass Sie keine Kontrolluntersuchungen machen müssen. Kontrolluntersuchungen am besten im Sommer, dann haben Sie eine Chance, dass Sie auch einen normalen Spiegel messen.
Da war jetzt mal einen kleinen Einschub. Eine der Kritiken, die ich immer wieder höre bei diesem Thema Vitamin D, ist ja, das sind künstlich zu hohe Normwerte und die haben alle niedrige Spiegel, also können doch die Normwerte nicht stimmen. Was soll denn dieser komische Hype hier gerade? Da könntest du vielleicht kurz noch was zu sagen.
Genau, die Normwerte sind keine Normwerte, sondern Zielwerte. Und der untere Zielwert ist formuliert als der Zielwert, bei dem 95% der Bevölkerung, ohne dass die Sonne scheint, genug Kalzium aufnehmen, sodass es nicht zu einer Stoffwechsellage kommt, in der Parathormon ansteigt und Kalzium aus dem Knochen herausgelöst wird. Es wird einen großen Teil von uns geben, der auch mit etwas niedrigeren Vitamin-D-Spiegeln bezüglich des Kalziums gut zurechtkommt. Aber um Sicherheit zu gewährleisten, ist dieser Wert für uns alle so festgelegt worden. Die Volksstämme in Afrika, die quasi unter der freien Sonne die ganze Zeit unterwegs sind, haben Spiegel, die liegen so bei 50 Nanogramm pro Milliliter, also deutlich höher als dieser untere Zielwert, der da formuliert worden ist. Und deswegen messen wir hier Werte, die als zu niedrig angegeben worden sind, obwohl sie in der gesamten Bevölkerung zu niedrig sind und deshalb diesen typischen Kriterien eines Normwerts nicht entsprechen.
Okay. Dann wechseln wir das Thema und da kommen wir kurz mal auf mein Spielfeld, chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Da ist es, da kann ich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen was zu sagen, da gibt es ganz klar und sehr gute Studien dazu, dass ausreichende Vitamin-D-Spiegel die Frequenz der Verschlechterungen, der Schübe bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung reduzieren. Mhm. Das ist auch der Grund, warum wir Kindergastroenterologen bei unseren regelmäßigen Kontrollen tatsächlich auch immer wieder Vitamin-D-Spiegel messen. Das tun wir, das steht auch so in unseren Empfehlungen. Findest du, das müssten wir gar nicht machen, sondern auch ganz pragmatisch allen Vitamin D geben?
Also ich finde, dass ihr ganz pragmatisch allen Vitamin D geben sollt, aber ihr müsst natürlich tatsächlich sicherstellen, dass die auch ausreichende Spiegel haben. Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sind Vitamin D-Spiegel ja auch sekundär erniedrigt, weil die Resorption nicht gut ist. Das heißt, da kommt man mit 1000 Einheiten am Tag möglicherweise nicht viel weiter. Die extraskeletalen Effekte von Vitamin D, die so im immunologischen Bereich sich abspielen, die werden nicht über Parathormon kontrolliert wahrscheinlich. Man weiß, dass das Enzym, die 1-Alpha-Hydroxylase, die man braucht, um Vitamin D zu aktivieren, die kommt in vielen Zelltypen vor, nicht nur in der Niere, wie wir früher gedacht haben. Und wenn die aber für diese extraskeletalen immunologischen Effekte zuständig ist, dann tut sie das, ohne dass sie abhängig vom Parathormon an- und abgeschaltet wird. Und man braucht einen ausreichenden 25-Hydroxyvitamin-D-Spiegel, um überhaupt eine gute Aktivität dieses Enzyms zu gewährleisten. Und deswegen halte ich das bei immunologischen Fragestellung für sehr wichtig, dass man tatsächlich darauf achtet, dass die Spiegel auch im guten, normalen Bereich liegen.
Okay. Und wir haben natürlich bei der Betreuung von Patientinnen und Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen die üblichen Themen. Compliance bei Teenies ist ein ganz wichtiges Thema. Resorption, hast du vorhin schon gesagt. Therapie mit Azathioprin und damit der besonders wichtige Sonnenschutz. Also selbst wenn man sie dazu kriegt, rauszugehen, sagen wir immer, aber guter Sonnenschutz. Wir wollen nicht, dass du mit Azathioprin einen Sonnenbrand kriegst. Wir wollen, dass kein Kind einen Sonnenbrand kriegt, aber die mit Aza schon mal gar nicht. Aber umso wichtiger, also Patientinnen und Patienten mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung brauchen Vitamin D. Und du hast es, finde ich, schön erklärt. Wollen wir bei dem Thema Autoimmunerkrankung bleiben? Diabetes Typ 1, Zöliakie?
Ja, auch da ist die Datenlage ziemlich eindeutig, dass niedrige Spiegel sowohl das Auftreten der Erkrankung als auch den Verlauf der Erkrankung negativ beeinflussen, sodass man auf ausreichende Vitamin-D-Spiegel achten sollte. Und wenn die Menschen erkrankt sind, dann im Verlauf auch ausreichende Spiegel sicherstellen sollte. Und da geht es halt nicht um die Knochengesundheit, die ja bei diesen Erkrankungen auch immer mit im Fokus steht und immer mit betroffen ist, sondern es geht tatsächlich um diese immunologischen Effekte, die in die verschiedenen Subpopulationen der T-Zellen eingreift und im Zell-Zell-Kontakt von Bedeutung sind.
Okay, das heißt, die Diabetes- und Typ-1-Patienten und die Zöliakie-Patienten behandeln wir jetzt nicht schlechter als die, die wir vorhin schon gesagt haben, eigentlich alle anderen, aber wir gucken nochmal besonders danach und haben die besonders im Fokus. Und wenn wir dann Vitamin D empfehlen, ist es nicht so, weil wir da einfach so gerne Rezepte ausschreiben. Abgesehen davon ist Vitamin D, wenn man es in der Apotheke selber kauft, ja ausgesprochen billig. Kostet ja tatsächlich nicht viel.
Genau. Und ist zur Not auch im Drogeriemarkt verfügbar. Wovon ich gerne abrate, ist, sich übers Internet Vitamin-D-Präparate unklarer Herkunft zu bestellen, weil man da immer nicht so genau weiß, ob das mit der Dosierung passend ist und Überdosierungen gerade bei kleinen Kindern doch schnell zu erheblichen Problemen führen.
Ja, aber auch, sag ich mal, die normalen Standardpräparate sind jetzt wirklich keine besonders teuren Präparate. Aber vielleicht könnten wir kurz was dazu sagen, so in der naturheilkundlichen, komplementärmedizinischen Ecke wird immer gesagt, Vitamin D alleine hilft nicht. Wir brauchen Vitamin D und K1. Die Dinger kosten alle immer das Zehnfache.
Ja, das brauchen wir nicht. In der Theorie ist denkbar, dass Vitamin K und Vitamin D synergistisch wirken auf zellulärer Ebene. Und es gibt, ich glaube, eine Studie an erwachsenen Frauen, die eine Verbesserung der Knochendichte zeigt, wenn man mit Vitamin K und Vitamin D gemeinsam behandelt, die etwas besser ist, als wenn man nur mit Vitamin D behandelt. Aber in der Pädiatrie, in diesem Altersspektrum gibt es überhaupt keine Vorstellung davon, in welcher Dosis man Vitamin K zugeben sollte, ob das überhaupt irgendeinen positiven Effekt hat. Und wir sehen keine Probleme, wenn wir nur mit Vitamin D behandeln. Und deswegen würde ich davon abraten, insbesondere von teuren Kombinationspräparaten.
Genau, also da sparen wir ein bisschen, da kann man das Monopräparat gut kaufen. Okay, das war der kleine Exkurs zu den Präparaten. Diabetes, Zöliakie hatten wir, Krebs, onkologische Erkrankungen. Auch da ist häufig die Frage von Eltern, was kann ich denn zusätzlich noch tun? Wie ist da die Datenlage zu Vitamin D und Tumorerkrankungen?
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie auf unser Psoribene-Gel aufmerksam machen. Psoribene Gel wurde speziell zur Beseitigung von überschüssigen Hautschuppen entwickelt, wie sie beispielsweise bei Psoriasis auftreten können. Die hochwertigen und pflegenden Öle von Psoribene Gel sind besonders schonend und gleichzeitig wirksam bei der Beseitigung von Schuppen. Ein großer Vorteil ist, dass es dabei die strapazierte Haut pflegt und auftretenden Juckreiz nachweislich lindert. Die Anwendung von Psoribene Gel ist denkbar einfach und bietet eine optimale Vorbereitung für die nachfolgende antientzündliche Therapie. Es ist sehr gut verträglich und kann ab der dritten Lebenswoche angewendet werden. Falls das Psoribene Gel auch für Ihre Patienten spannend sein könnte, fordern Sie gerne Musterproben bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie weitere Informationen zur Psoriasis benötigen und praktische Tipps wünschen, raten wir Ihnen, einen Blick in unseren Patientenratgeber zum Thema Psoriasis zu werfen. Diesen und viele weitere interessante Consilium-Patientenratgeber finden Sie auf der InfectoPharm-Homepage. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium-Pädiatrie-Podcast. Ihr Team von InfectoPharm.
Also die Antwort auf die Frage mit Bezug zu Vitamin D ist ziemlich eindeutig. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind ausreichende, vernünftige Vitamin D-Spiegel hat. Es gibt für Krebserkrankungen eine Vielzahl an Studien im Erwachsenenalter, aber auch im pädiatrischen Bereich gibt es Studien, die zeigen, dass das Risiko zu erkranken höher ist bei schlechten Spiegeln. Aber vor allen Dingen Studien, die zeigen, dass die Verläufe schlechter sind bei Vitamin-D-Mangel. Und das sind einzelne Erkrankungen, für die das aber doch relativ deutlich gezeigt werden konnte. Also zum Beispiel bei Menschen nach Stammzelltransplantation, zum Beispiel bei Menschen, die an Brustkrebs erkrankt waren. Und wir haben uns das zum Anlass genommen und haben in einer Nachsorgekohorte einmal nachgesehen und haben geguckt, ob Kinder, die den Krebs überstanden hatten, wenn die höhere Parathormonspiegel hatten oder niedrigere Vitamin-D-Spiegel, ob dann das Risiko, ein Rezidiv zu bekommen, höher war, als wenn das nicht so war. Und tatsächlich sehen wir da einen deutlichen Unterschied für bestimmte Erkrankungsgruppen, also Kinder mit lymphatischen Erkrankungen, zum Beispiel mit lymphatischen Leukämien, haben ein erhöhtes Rezidivrisiko, wenn im Verlauf nach der Krebserkrankung die Vitamin-D-Spiegel niedrig, die Parathormonspiegel hoch sind.
Obwohl du vorhin gesagt hast, dass die erhöhten Parathormonspiegel bei der Immunologie gar nicht so eine entscheidende Rolle spielen.
Ja, das habe ich gesagt und es ist nicht so richtig klar, ob das ein immunologischer Effekt ist oder ob das vielleicht ein Effekt ist, der tatsächlich übers Parathormon vermittelt wird, dass eine Aktivierung von Zellen bewirkt über den Parathormonrezeptor. Also es ist ja denkbar, dass das entweder ein Effekt ist, der durch zu niedrige Vitamin-D-Spiegel vermittelt wird oder das Parathormon selbst Effekte hat, weil auch der Parathormonrezeptor ist quasi ubiquitär exprimiert und könnte in sehr vielen verschiedenen Zelltypen dafür sorgen, dass es zu Problemen kommt. Kinder mit Krebs, wir haben über 2000 Neuerkrankungen im Jahr in Deutschland und wir haben sehr gutes Überleben zum Glück von Krebserkrankungen im Kindesalter. Das heißt, jedes Jahr wird eine Vielzahl Überlebender aus der onkologischen Betreuung, Akutbetreuung entlassen, geht in Nachsorge, wird regelmäßig nachgesorgt. Aber Vitamin-D-Spiegel stehen da, glaube ich, bisher noch nicht so im Fokus.
Vitamin-D bei Tumorpatienten könnte ja auch Anlass sein zu sagen, Tumorpatienten haben überdurchschnittlich häufig Mikronährstoffmängel, sodass das auch Anlass sein könnte zu sagen, kümmert euch nicht nur um den Vitamin-D-Spiegel, sondern generell, wie ist die Ernährung, wie ist die Versorgung mit allen möglichen anderen Mikronährstoffen, oder? Das kann man gut zum Anlass nehmen, finde ich, da auch nochmal hinzugucken.
Ja, das sind Aspekte, die in der pädiatrischen Onkologie, glaube ich, auch gut mitgedacht werden. Die Kinder sind ja, wenn sie in der akuten Therapie sind, schwer krank, haben weniger Bewegung, haben weniger Aufenthalt im Freien, haben schlechtere Ernährung und werden, glaube ich, doch ziemlich ganzheitlich versorgt, auch mit Sporttherapien und Musiktherapien. Und klar ist das nicht ausreichend, sich da nur den Vitamin-D-Spiegel anzugucken, sondern da geht es auch um die übrige Ernährung, Mikronährstoffe. Und das übrige hormonelle System wollen wir natürlich auch nicht aus dem Blick verlieren.
Okay. Zu Zeiten von Covid wurde auch ganz viel über Vitamin D gesprochen. Da gab es, das ist irgendwie ganz tief hinten in meinem Hirn, glaube ich, irgendwie eine Studie, die gezeigt hat, niedrige Vitamin D-Spiegel, erhöhtes Risiko für Beatmungspflichtigkeit, irgend sowas?
Ja, da hat es einen tatsächlichen Durchbruch gegeben, weil mit dieser schlimmen Welle der Covid-Erkrankung es solide Daten gab, die zeigen, dass niedrige Vitamin D-Spiegel mit einem erhöhten Versterben an der Covid-Infektion, längerer Intensivdauer und längerer Beatmungsdauer assoziiert waren. Und in der Pädiatrie ist das ja so also respiratorische Infekte ist ja so ein Thema gewesen, was lange durch die Pädiatrie gegeistert ist und wo man sich immer gefragt hat, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll, die Kinder zu substituieren? Und wahrscheinlich kann man auch hier sagen, dass das hilfreich ist, wenn die Kinder ausreichende Vitamin-D-Spiegel haben, also in den Wintermonaten einfach mindestens eine Substitution bekommen.
Aber da nochmal ganz klar das Ausrufezeichen, das schützt nicht vor dem üblichen Kindergarteninfekt.
Nee.
Sozusagen frisch in die Kita, da ist und bleibt es normal, dass man häufig und einmal im Monat einen Infekt hat, ohne dass das besonders schlimm ist. Das ist, glaube ich, allen Kinder- und Jugendärzten auch klar. Trotzdem, dein Credo auch hier, ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel ist gerade in dieser Situation nicht falsch.
Ja, genau.
Okay. Dann haben wir jetzt sozusagen die häufigen Themen, Infektionen auch nochmal. Gerade wird ja zunehmend Wert drauf gelegt, was können wir denn schon in der Schwangerschaft für die Kinder tun? Stichwort Pertussis-Impfung, Stichwort RSV-Prophylaxe während der Schwangerschaft. Wie ist es mit Vitamin D? Kann man da durch gute Spiegel in der Schwangerschaft den Kindern irgendwie einen guten Start ins Leben geben?
Ja, da kann man den Kindern einen guten Start ins Leben geben und den Müttern weiterhelfen. Also ich glaube, auch hier muss man unterscheiden zwischen einem Vitamin-D-Mangel in der Schwangerschaft mit nachteiligen Folgen. Da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, wenn die Mutter in eine schwere Vitamin-D-Mangelsituation und Kalziummangelsituation kommt, dann sehen wir zum Teil Kinder mit einer angeborenen Rachitis, mit einem angeborenen stimulierten Parathormonsystem, die das auch relativ schnell wieder korrigieren. Aber manchmal kommt es dazu Frakturen direkt postpartal, die auf dieser schlechten Mineralisation beruhen. Kinder mineralisieren in utero im dritten Trimenon ihr Skelettsystem. Und wenn da nicht genug Kalzium verfügbar ist, dann kommt das schon mal vor, dass man eine angeborene Rachitis hat.
Wie oft seht ihr das? Ich kann mich ehrlich gesagt bei uns nicht so richtig erinnern. Kann mich zumindest an kein Kind erinnern.
Ja, das ist interessant, weil man das, weil wir das, glaube ich, sehr oft verpassen. Also manchmal sieht man das in den Perinatalzentren auf den Röntgenbildern, dass da tatsächlich so schlecht mineralisierte, ausgefranste Knochen zu sehen sind. Oder man hat eine Fraktur bei so einem Baby und macht dann eine Röntgenaufnahme. Und wenn man dann Diagnostik macht, dann sieht man das. Die typische Laborkonstellation ist die massiv erhöhte alkalische Phosphatase und das Parathormon, das zu hoch ist. Wir verpassen das, weil sich das ganz schnell korrigiert. Sobald die Kinder dann Calcium und Vitamin D kriegen, mineralisieren die ihr Skelettsystem und dann ist das weg. Mit 2-3 Monaten kann man das überhaupt nicht mehr erkennen. Da ist das auch immer ausgeheilt.
Mhm.
Aber die Empfehlung zur Vitamin D-Substitution der Schwangeren, die jetzt auch nochmal erneuert ist über diese Endocrine Society-Empfehlung. Da geht es um andere Sachen. Da geht es um die Vermeidung von Frühgeburtlichkeit, die assoziiert ist mit zu niedrigen Vitamin-D-Spiegeln. Und da geht es auch um mütterliche Aspekte, die die Schwangerschaft, die weniger Mortalität haben mit Schwangerschaft, wenn die Vitamin-D-Spiegel besser sind.
Und da ist die Empfehlung in der Schwangerschaft wie hoch?
Ja, auch da haben die sich nicht festgelegt, sondern sagen man, also auch da wird eine tägliche Substitution empfohlen. Das ist interessant. Das ist für alle Altersgruppen so, dass eine tägliche Substitution bevorzugt wird über die in Deutschland übliche alle 2 Wochen 20.000 Einheiten Substitution, die es im Erwachsenenalter gibt. Und die Dosis liegt zwischen 1.000 und 2.000 Einheiten. Man geht davon aus, dass bis 4.000 Einheiten bei Erwachsenen gefahrlos substituiert werden kann. Aber ich persönlich glaube, dass man das nicht braucht.
Lass uns das doch kurz aufgreifen mit diesen 20.000 Einheiten. Das ist ja doch, hört man immer wieder nochmal. Ich habe auch Mühe damit, dieser Verordnung zu folgen, weil einmal in der Woche entweder man vergisst es oder aber die Gefahr ist so hoch, dass die Leute es nicht richtig verstehen und dann nehmen sie auf einmal 20.000 am Tag und das wollen wir nun gar nicht. Das heißt, ich höre so aus deinen Äußerungen auch raus, dass du dieses Schema eigentlich auch nicht magst.
Ja, ich fand, als das aufkam, den Gedanken ganz charmant, dass man Jugendlichen ersparen könnte, dass sie jeden Tag was nehmen und stattdessen nur alle 2 Wochen oder einmal in der Woche was einnehmen. Aber das ist so, dass die Adhärenz überhaupt nicht besser ist. Und das Problem viel größer ist, wenn die einmal in der Woche Gabe vergessen wird, als wenn von 7 Gaben eine vergessen wird. Sodass ich nicht glaube, dass das viele Vorteile hat. Und die Nachteile sind ganz gravierend, wenn es nämlich zu einer Fehlbehandlung kommt. Wenn aus Versehen 20.000 Einheiten jeden Tag gegeben wird, dann kommt, je kleiner das Kind, desto schneller eine Situation, in der sich eine Hyperkalzämie entwickelt, in der es schnell zu einer Nephrokalzinose kommt und wir ordentlichen Schaden anrichten mit einer Überdosierung, die wir dann gar nicht rezeptiert haben, aber die die Kinder oder Jugendlichen versehentlich einnehmen. Ich bin eigentlich für tägliche kleinere Gaben.
Okay. Und das Thema der Überdosierung würde ich auch gerne noch kurz aus meiner Sprechstunde schildern, was auch nicht unwichtig ist, dass man fragt, was Eltern denn zusätzlich ihren Kindern so geben. Also was man denn, wie du hast vorhin schon gesagt, im Internet, vom Heilpraktiker, sonst wie für Präparate verordnet werden, da ist es zumindest wichtig nachzufragen und dann auch mal drauf zu gucken, was denn drin ist. Da wundert man sich manchmal doch. Das finde ich gerade bei Patienten mit chronischen Erkrankungen wichtig. Da machen ja viele, sag ich mal, komplementärmedizinische Dinge, aber eine Vitamin-D-Intoxikation wollen wir nicht.
Ja, und das geht leichter, als man denkt. Es gibt diese Brausetabletten, da ist Vitamin D und Calcium drin. Das ist dann eine ganz schlechte Kombination. Dann hat man vielleicht ein Kind, was diese Brausetabletten gerne mag und davon 3 am Tag trinkt. Und dann ist man ganz schnell in Bereichen, in denen man eine Intoxikation bekommt. Und das dauert ein bisschen, das wieder rauszubekommen. Aber vor allen Dingen ist die Schädigung der Niere, die da relativ schnell eintritt, oft nicht mehr reversibel. Also das führt selten dazu, dass es zu einer Einschränkung der Nierenfunktion tatsächlich kommt. Aber Eltern sind schon durchaus beunruhigt, wenn man denen sagt, ihr Kind hat jetzt hier einen Schatten auf der Niere, eine Nephrokalzinose. Das wäre schon günstiger, wenn wir das vermeiden könnten.
Du hast vorhin nochmal diese Empfehlung zitiert und gesagt, da steht keine Dosisempfehlung explizit drin. Trotzdem so ganz pragmatisch, wenn ich mir vorstelle, ich habe da einen, sage ich jetzt mal, hellhäutigen, jeden zweiten Tag Tennis spielenden Jugendlichen und ich habe eine eher dunkelhäutige junge Frau mit eher dunkler Haut vor mir. Wie machst du das pragmatisch?
Also ich mache das pragmatisch so, dass wenn ich im Sommer Patienten sehe und die kommen mit gut gebräunter Haut in die Sprechstunde, dann gehe ich davon aus, dass die eine ausreichende endogene Synthese von Vitamin D haben und denen empfehle ich eine Substitution über die Wintermonate.
Habe ich übrigens von dir gelernt, das gucke ich jetzt immer. Ich gucke also immer, ob die Arme brauner sind als das, wenn man den so hochklappt. Und ich sage immer, Frau Professor Grasemann sagt, du hast damit genug Vitamin D.
Genau, bis Oktober funktioniert das, dann funktioniert das hier nicht mehr. Und die Empfehlung, die keine Dosisempfehlung geben will, die gibt keine Dosisempfehlung, weil das eine Auswertung einer Vielzahl von Studien war, die mit unterschiedlichen Vitamin-D-Dosen gearbeitet haben, sodass dieses Expertengremium sich da nicht festlegt auf eine bestimmte Dosis, sondern so eine Spanne angibt und sagt, von hier bis hier sind die Behandlungen gewesen. Die sagen auch, dass es denkbar ist oder möglich ist, dass für extraskeletale Wirkungen etwas höhere Spiegel und damit auch eine etwas höhere Substitution notwendig wäre, als wir das bisher für die kalziumrelevanten Fragestellungen machen. Da gibt es aber bisher relativ wenig Klarheit drüber und deswegen möchte ich hier keine Empfehlungen zu größeren Substitutionsdosen aussprechen.
Aber wir beide sind uns einig, dunkle Haut, Kopftuch, kaum draußen, die kriegen eher eine Empfehlung, Schrägstrich auch während des Sommers, als diejenigen, die regelmäßig draußen sind, sportlich aktiv sind.
Ist ja eine deutliche Risikogruppe, die du da beschreibst, ne?
Genau. Du musst dich auf keine Dosis jetzt festlegen.
Ja, ich habe da keine Sorgen, mich auf eine Dosis festzulegen, aber das ist eine schwere Risikokonstellation, ne? Also Kopftuch verhüllt, wenig draußen. Das sind Menschen, die können gar kein Vitamin D in ausreichender Menge machen und die werden in einen sehr relevanten Vitamin D-Mangel abrutschen.
Vielleicht unser letztes Thema, das Glamour-Magazin, die Instagram-Welt der schönen, erfolgreichen und reichen. Da gibt es ja alle möglichen Cocktails, die empfohlen werden. Der gesunde Mensch, der draußen sportlich aktiv ist, keine Vorerkrankungen hat, nicht schwanger ist, braucht im Sommer nichts, oder?
Ja.
Okay, gut. Und was zu geben ist in bestimmter Dosis, aber andererseits nicht gefährlich.
Genau so hätte ich das jetzt zu Ende gebracht, diesen Satz.
Sehr gut, okay. Dann sind wir uns da einig. Und was ja in dieser bunten Welt auch gerne so ist, sind die Jugendlichen mit den Muckis. Also Kraftsportler, die Jungs, die viele Muskeln haben wollen, Mädchen auch, aber Jungs mehr. Hat da Vitamin D eine Rolle?
Ich glaube, das spielt selten eine Rolle. Da geht es oft um Muskelaufbau und als Endokrinologin sehe ich da dolle Sachen. Jugendliche, die sowas wie eine Steroidakne entwickeln, obwohl sie nur Proteinpulver angeblich zu sich nehmen oder.
Und wo haben die das Zeug her?
Ich glaube, das gibt es im Fitnessstudio. Ich kenne mich nicht so genau aus, wo die das herhaben, aber es ist offensichtlich relativ gut verfügbar.
Also da gibt es Präparate, die tatsächlich auch Steroide haben, Testosteron haben oder was?
Ja, ich glaube nicht, dass da Testosteron drin ist. Das sind wahrscheinlich so niedrigpotente Androgene, die da mit drin sind in manchen dieser Stoffe, dieser Präparate. Aber das sind ja, also da gibt es ja wirklich eine Vielzahl an Präparaten. Es gibt ganze Geschäfte übrigens, habe ich neulich in so einem Einkaufszentrum gesehen, die verkaufen nur so Container mit Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler im Fitnessstudio.
Und du als Kinderendokrinologin kannst da vorbeigehen, ohne zu schimpfen?
Ja, vorbeigehen kann ich da ganz gut, wenn ich da nicht reingehe. Ich glaube, das wären auch keine sinnhaften und zielführenden Diskussionen, die wir da hätten. Tatsächlich ist das natürlich so, dass wir den Jugendlichen davon abraten, Zusatzstoffe einzunehmen, aber es ist quasi unmöglich, die davon zu überzeugen, dass sie kein Kreatinpulver nehmen sollen. Das, wenn man realistisch ist, machen das viele von denen.
Da können wir auch festhalten, Vitamin D hat eine ganze Reihe von Funktionen für den Muskelaufbau. Spielt es wahrscheinlich keine Rolle, oder?
Ja, ein Vitamin D-Mangel macht Muskelhypoton. Also so rum wäre es wahrscheinlich ein Problem. Und eine Vitamin D-Intoxikation wird so schnell klinisch auffällig, dass das in diesen Präparaten offensichtlich nicht drin ist, weil sonst würden wir da, glaube ich, mehr Probleme bei den Jugendlichen sehen. Und das tun wir gar nicht.
Grüner, du warst schon zweimal hier, bist jetzt zum dritten Mal hier. Insofern kennst du die Abschlussfrage. Die Abschlussfrage heißt Do's und Don'ts. Das ist deine Entscheidung, ob du mit den Don'ts oder den Do's anfängst. Was sind Dinge, die du unbedingt positiv oder negativ zum Thema Vitamin D loswerden möchtest?
Also, nachdem wir nach Jahren des Researches und vielen, vielen, vielen Publikationen jetzt doch ziemlich eindeutig sagen müssen, dass ein zu niedriger Vitamin D-Spiegel assoziiert ist mit einer Vielzahl von unerwünschten und nachteiligen Effekten, würde ich meine Do's auf eine pragmatische Empfehlung zur Vitamin-D-Substitution. Damit würde ich gerne anfangen. Dann würde ich gerne darauf hinweisen, dass Risikokinder, Risikogruppen, chronisch kranke Kinder, Kinder mit den Erkrankungen, über die wir heute gesprochen haben, Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen, psychische Erkrankungen, dass diese Kinder unterstützt werden sollten, darin einen gesunden Vitamin-D-Spiegel zu haben und auch unterstützt werden müssen, dass diese Substitution tatsächlich eingenommen wird. Also das ist nicht egal, ob jemand Vitamin D einnimmt oder nicht in den Wintermonaten. Und letztlich würde ich bei diesen Kindern auch tatsächlich dazu raten, das zu kontrollieren. wenn da Zweifel bestehen, ob die ausreichend Vitamin D bekommen, um zu vermeiden, dass die eine Verschlechterung ihrer Erkrankung erleben, nur weil sie ihre Vitamin D-Substitution nicht nehmen. Bei den Don'ts würde ich wieder formulieren, dass ich eine isolierte Laborbestimmung von Vitamin D für nicht sinnvoll halte. Das bringt typischerweise mehr Fragen als Antworten mit sich. Vermeiden Sie Überdosierungen von Vitamin D. Gerade bei kleinen Kindern, wenn die Vitamin D plus Calcium bekommen, ist das Risiko hoch, dass sich eine Hyperkalzämie entwickelt, eine Nephrokalzinose entwickelt. Und das ist schwierig. Und ein drittes Don't wäre, ich glaube, wir müssen den Mittelweg finden. Und es erscheint mir nicht sinnvoll, absolute Aussagen zu treffen. Das muss so oder es muss so sein. Ich glaube, die Studienlage ist inzwischen eindeutig so, dass gute Vitamin-D-Spiegel wünschenswert sind. Und die sind für uns alle erreichbar. Und das ist eine leichte und niedrigschwellige Aufgabe an uns, dafür zu sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen da möglichst gut geschützt sind.
Okay, wunderbar. Das klingt auch einem sehr, sehr guten Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für dieses, wie immer, darf ich jetzt ja sagen, interessantes Gespräch. Ich freue mich immer, wie klar du dich dann doch positionierst. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich herzlich fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über Rückmeldungen, wir freuen uns über die berühmten Likes auf den üblichen Plattformen, aber auch über Vorschläge zu weiteren Themen oder weiteren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Vielen herzlichen Dank und bleiben Sie uns gewogen.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectopharm.